Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu der 9. Woche Blick in die Wurfkiste mit Mirjam Knauer. Bereits in den letzten 8 Wochen hat uns Mirjam Knauer mit in die Welpenkiste genommen. In die Welpenkiste bei sich zu Hause. Wir haben bereits einen kleinen Einblick in ihre Welt des Züchtens bekommen und sie hat ihre Ansichten und ihre Einstellungen in den letzten Wochen bereits mit uns geteilt. Sie hat aktuell nämlich ihren 2. Wurf Malinois liegen und nimmt uns hier Woche für Woche mit in die Wurfkiste und in ihre Gedanken rund um das Thema Zucht und Aufzucht von Welpen. Auch heute bin ich wieder unendlich dankbar für das, was Mirjam heute hier mit uns teilen wird und uns aus der Welpenkiste berichten wird. Deswegen an dieser Stelle, hallo Mirjam und mal wieder vielen, vielen Dank. Wir sind sehr gespannt auf das, was du uns jetzt sagen wirst. Nimm uns mit in die 9. Woche.
Hallo.
9. Woche, verrückt.
Ja, jetzt verging die Zeit doch sehr, sehr schnell.
Richtig krass. Nimm uns mit rein direkt. Was ist nach den Tagen oder was war in den Tagen nach der letzten Aufnahme so los?
Also, ich hatte ja das letzte Mal erwähnt, dass ich empfunden habe, dass die Hunde so, also gerade unter den Welpen, so ein bisschen komische Stimmung herrscht. Das fand ich, das hat sich sehr, sehr schnell ergeben. Die haben dann alle gespielt. Klar, der Lärmpegel bei 4 Welpen ist dann ein bisschen geringer als bei 7, was aber auch ganz nett ist. Und die Basenjis war interessant zu beobachten. Also der Rüde wird prinzipiell halt nicht so mit Welpen zu tun haben. Kenne ich auch schon von der Amila oder mit anderen Welpen. Der kann da irgendwie nichts anfangen. Erst wenn die älter sind und er mit denen spielen kann, findet er die interessant. Aber die Hündin, die war ja sonst, die ist ja so eher so ein bisschen, die ist zwar zu denen rein, aber ich würde jetzt mal sagen, als wären sie ihr so ein bisschen unheimlich oder zu viel. Die waren ja am Ende fast genauso groß wie sie. Und dann, wenn sie weggerannt ist, alle 7 ihr halt hinterher und in die Beine gebissen. Und sie war zwar freundlich dabei, aber irgendwie hat sie sich jetzt nicht super wohl gefühlt. Und jetzt war es echt interessant mit den 4. Sie wollte ständig rein. Ich bin so ein Welpen, sie mir hinterher gerannt, sofort an den Zaun. Der war aber noch zu hoch, dass sie drüber springt. Und sie dann so, bitte, bitte, lass mich rein. Sofort der Pfoten hat gequietscht, hat geschrien. Komm schon, heb mich hoch, ich will auch zu den Welpen rein. Und das war halt echt spannend, dass anscheinend die 4 dann, ja, die haben ihr dann richtig Spaß gemacht. Sie hat dann gewedelt, Spielaufforderungen sind gefolgt, also richtig so diese Dienerposition, hinten ging die Ringelrute hin und her. Dann hat sie mit denen sich hingelegt, hat Fange gespielt. Und da habe ich gedacht, oh cool, okay, sie findet Welpen eigentlich doch ganz gut. Nur waren ihr halt 7 Mali-Welpen einfach ein bisschen auf ihre, das hat sie 9 Kilo, ein bisschen zu viel des Guten, sagen wir so. Aber ansonsten habe ich die 4 auch viel in das Mali-Rudel geschmissen, also tatsächlich zu Gambit, Bumblebee und Amila zusammen. Die waren dann zusammen im Garten, haben da gespielt. Aber das, was ich schon in der letzten Folge gesagt habe, was ich mir so vornehmen wollte, auch für die nächsten Würfe, habe ich jetzt in der Woche auch schon genutzt. Ich habe mir die auch mehrmals einzeln rausgenommen und habe allein was mit denen gemacht. Und sei es nur 5 Minuten, kurz ein bisschen Beweglichkeitsübung, mal drehen nach links, rechts, ein bisschen rückwärts laufen. Am nächsten Tag habe ich sie rausgeholt und habe mal nur 2-3 Minuten so über Luftkissen nochmal balancieren lassen, da ein bisschen sitzen lassen. Und das hat ihnen sichtbar gut getan. Und sonst kennst du ja vielleicht auch, man ist so typisch verführt, einen Welpen auf den Arm zu nehmen und überall hinzutragen. Ja, und dann so irgendwo abzusetzen. Und jetzt habe ich gedacht, nee, der hat doch 4 Beine, also der kann auch hinlaufen. Und das war echt lustig so. Die waren da vorne in den Räumen, aber die sind halt noch nie durch diese Tür durchgelaufen. Ja, du trägst sie halt in den Raum rein und setzt sie ja oft ab, so intuitiv. Ich habe mir dabei auch gar nicht viel Gedanken gemacht. Und jetzt habe ich gedacht, nee. Und dann war schon einmal kurz stocken, so, Tür geht auf. Ah, okay, den Raum kennt und dann rein. Und dann habe ich halt viel mehr gemacht, dass sie durch die Eingangstür, Haustüre auf, Gartentür auf und nicht, ich trage sie da nach hinten in den Garten, sondern ich trage sie die Treppen runter und dann ab da müssen sie selber durch Türen. Dann haben wir ja auch unterschiedliche Böden von Steinboden, Kunstrasen, Vinyl, Fliesen. Und einfach auch, dass sie diese Übergänge laufen und alles. Das war eigentlich noch, was ich hauptsächlich gemacht habe und nebenbei halt alles aufrechterhalten mit. Die sind trotzdem noch 2-mal schwimmen gewesen, die letzten 4, die verblieben sind und trotzdem halt weitere Stabilisationsübungen gemacht. Also ich würde sagen, das Hauptding, was sich verändert hat, dass ich ein bisschen mehr halt Zeit mit denen alleine jeden Tag verbracht habe und sie da ja einfach auch mal nur ein Hoch mit in die Wohnung genommen habe und da rumlaufen lassen habe, nur mit mir. Genau.
Cool, was für Rückmeldungen sind von denen gekommen, die dann ja schon ein paar Tage ja quasi bei ihren neuen Besitzern waren?
Sehr gute, sehr positive, vielleicht mit einem Lächeln zu sagen, sehr überraschend für Malinois-Welpen, solche Rückmeldungen zu bekommen. wir machen die ja schon auch so ein bisschen drauf gefasst, dass wir sagen, ja, es sind halt einfach Muddys, die sind vielleicht manchmal ein bisschen anders und ein bisschen extremer und alles. Aber tatsächlich haben alle drei, die gegangen sind, ab der ersten Nacht durchgeschlafen, mussten nachts nicht einmal raus. Dann haben sie uns berichtet, dass halt das super funktioniert, dass sie draußen machen. Ich weiß nicht, ob es am Rollrasentraining liegt, aber also so Malheure drin in der Wohnung waren sehr, sehr selten. Fast immer, auch wenn die Möglichkeit bestand für die Welpen, dass sie rausgehen können in den Garten, sind die automatisch rausgerannt, haben draußen ihr Zeug gemacht und sind dann wieder reingekommen. Also sehr, sehr gute, sehr offen zu Menschen, sehr freundlich. Und vor allem, was mich am meisten freut, einfach auch diese Ruhe, dass nicht nur du hast den Wurf selber erlebt, dass die hier harmonisch waren und ruhig waren und Ruhe gefunden haben, sondern mit diesen ganzen Eindrücken, was ein Welpe ja jetzt verarbeitet, dass die trotzdem auch eine Ruhe im neuen Zuhause hatten, obwohl hier jetzt nichts mehr gewohnt war. Es waren oft andere Hunde, also tatsächlich ist nur ein Welpe praktisch ohne einen anderen Hund in ein neues Zuhause gezogen, alle anderen haben andere Hunde und dann fremde Umgebung, fremde Menschen, alles und trotzdem haben die sich gleich hingelegt, geschlafen. Wir geben ja oft so den Tipp an die neuen Welpeneltern mit, dass wir es sehr sinnvoll finden, wenn eine Wolke, entweder gibt es die schon daheim, diese Wolkenflocken, wie auch immer sie heißen, aber da die Biene säugt da sehr viel drauf und tatsächlich auch hier im Welpenhaus, da schlafen die immer alle drauf und das war schon beim Awurf so, dass halt die diese Flocke gesehen haben, sind hingerannt, haben gewusst, ah cool, da kann ich mich hinlegen, da ist mein Platz und haben sich dann halt da gleich so einen Ruhepol gesichert und das kam auch so als Resonanz zurück. Es haben fast alle sich so eine Flocke oder Wolke dann angeschafft, wenn nicht schon eine daheim war. Und dann sind die Welpen halt echt dahin gelaufen, haben sich da hingelegt und haben da halt ihre Ruhe- oder Schlafposition schon gehabt, ohne dass ich jetzt großen Deckentraining oder irgendwas machen musste. Oder kennst du ja auch, die wissen erstmal gar nicht, ja, wo ist ihr Platz, wo soll ich denn hier hin, wo soll ich mich überall hinlegen. Von daher durchaus positive Rückmeldung, auch wenn vielleicht andere Familienmitglieder etwas kritisch waren, dass ein Mali-Welpe einzieht, sind jetzt alle restlos begeistert. Also die ganzen Anführungsstrichen auf, Mali-Kritiker, auch in der Familie selber, sind jetzt voll überzeugt, sind total happy, überall werden die Welpen total geliebt, ich kriege Bilder, Videos, Nachrichten, also da kann man wirklich halt auch als Züchter, finde ich, können wir da ruhig schlafen und sagen, okay, momentan sieht es echt aus, als hätten sie alle ein perfektes Zuhause bekommen.
Cool. Lass mal eben kurz einen Ausflug machen, weil mich das einfach privat interessiert. Meine Lieben, auch alle diese Wolken. Was sagst du aus Physio-Sicht? Warum mögen diese Hunde diese Art von Körbchen so sehr?
Also das ist einfach auch nur eine Vermutung, weder etwas, was wissenschaftlich belegt ist, sondern einfach auch nur ein Gedanke von mir ist, dass die meisten Wolken, es gibt ja auch Unterschiede, es gibt diese viskoelastischen, die haben wir, wo halt so ein bisschen so sich der Form auch anpassen und auch wieder aufgehen, wenn der Hund praktisch da weggeht. Und dann gibt es ja aber auch, sag ich mal, die billigeren Varianten, die kosten dann 15, 20 Euro, die verändern ihre Form nicht. Da ist dann irgendein Füllmaterial drin. Am Anfang hat man auch mehr so die billigen, vor allem für die Kleinen, aber die zerrupfen die dann so schnell, wenn da einmal ein Loch drin ist, hast du da keinen Spaß mehr. Also haben wir halt jetzt nur noch die größeren viskoelastischen. Und was ich da halt schon finde, dass wenn die halt sich hinlegen, formt sich das ja schön dem Körper an. Und gerade für die Welpen, denke ich auch, ist es so eine Art von Geborgenheit, Sicherheit, alles umschließt ihren Körper rundum. Das ist ja doch, als würde die Mama irgendwie gefühlt ein bisschen da drumherum liegen. Dadurch gibt es natürlich viel Wärme auch ab. Ne? Wärme ist ja immer etwas Beruhigendes, etwas, wo man sich wohlfühlt. Und deshalb denke ich tatsächlich, dass es viel, ich weiß nicht, Tellington Touch wird dir auch was sagen, die arbeiten ja auch ganz viel mit diesen Bandagen an den Hunden, dass einfach, wenn die da so bestimmte Bindungen haben, dass es Druck auf den Körper, auf bestimmte Stellen, ihnen auch so Sicherheit, Wohlfühlen, solche Gefühle in den Hunden auslösen. Und ich habe das Gefühl, dass halt auf einem anderen Hundeplätzchen, wo die halt einfach frei drauf liegen oder nur den Kopf drauf legen können, da sind die halt nicht so umschlossen wie bei den Flocken oder Wolken. Aber das ist, wie gesagt, nur so ein Gedankengang von mir. Aber auch hier jetzt vom Welpen mal einmal kurz weg, weil du gefragt hast aus körperlicher Sicht, wir haben auch das. Da hat sich jemand zwei Flocken gekauft von Hund, der aber leider Arthrosen hat. Und ich habe schon gesagt, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, weil die halt doch sehr weich sind und nachgeben. Und so war es auch, dass der Hund richtig Probleme hatte, da aufzustehen und hochzukommen. Gerade diese Anlaufschmerzen, Anlaufproblematiken bei älteren Hunden. Und die hat dann auch beide Flocken verkauft, weil sie einfach gesagt hat, okay, der Hund braucht ein festeres, orthopädisches Bett, wo einfach so ein Widerlager gibt, wenn er sich hochstützt, nicht noch einsackt, weil das braucht einfach mehr Muskulatur, sondern wo das einfach ja ein bisschen stabil dagegen hält. Also muss man individuell nochmal entscheiden, ob das für den Hund wirklich sehr gut geeignet ist oder, würde ich jetzt auch nicht sagen, ist für jeden Hund perfekt. Ne?
Okay, cool. Danke für den kleinen Ausflug. Eine Frage da noch dran. Du sagst, die Welpen bei euch haben da auch viel drauf geschlafen. Also für dich kein Thema, wenn die so ein bisschen erhöht schlafen, dass du Angst hast, die fallen da runter oder können da mal rauskugeln?
Ja, also Mali-Welpen, wenn der jetzt auszieht, da hat der eine Größe, da kann der nicht mehr runterkugeln. Aber gerade am Anfang war das schon so, dass ich drumherum was gebaut habe. Ne? Da habe ich dann so Decken hingelegt oder ich habe auch die Wolke so ziemlich direkt an die Wurfkiste gelegt. Und an die Wurfkiste geht ja so eine Rampe hoch, dass sie praktisch über die Rampe, und das haben sie sehr schnell verstanden, dass sie über die Rampe auf die Wolke, und dann war da schon die Hälfte der Höhe praktisch gut gemacht. Und wenn sie halt mal zur Seite, dann habe ich halt geschaut, dass da nicht irgendwie jetzt der Wassernapf daneben steht oder sonstiges, sondern dass da waren dann immer viel Decken drumherum gelegen. Dass selbst wenn sie mal runterkugeln, dass sie hier weich auf der nächsten Wolke sozusagen landen. Aber jetzt in dem Alter, wo sie sind, sage ich mal, naja, das darf jetzt auch mal natürlich sein, wenn sie hier mal einmal runterkugeln. Gerade was wir auch die Muskulatur, denke ich, gefördert haben sollten, die Muskeln das auch schon so ein bisschen abfangen können.
Kommt mir jetzt spontan in den Kopf, wie stehst du generell dazu, dass Welpen in dieser Hinsicht Erfahrungen machen? Also, dass sie mal, jetzt natürlich nicht aus 2 Meter, aber dass sie mal irgendwo runterfallen, dass sie mal stolpern. Also, wie sehr sollte man Welpen in Watte packen und wie sehr sollte man sie aber auch diese Erfahrung machen lassen, damit sie verstehen, okay, das und das kann passieren und was kann ich tun, ja, um ein bisschen dagegen zu wirken oder wie kann ich mich gut abfangen? Ab welchem Alter ist das überhaupt möglich?
Also sehr lustig, dass du das erwähnst, weil daraufhin baut ja viel meine Physio auf, auch für einen jungen Hund und auch später für den Sporthund, dass die Hunde wirklich lernen müssten, teilweise zu fallen und viel wichtiger, welche Muskeln dabei aktiviert werden müssen, wenn sie halt zur Seite fallen, wenn sie nach hinten ausrutschen, nach vorne stoppen, wenn sie einen Überschlag machen, dass die Gelenke eigentlich zu jeder Zeit gut gesichert sind. Und deshalb, ich rede jetzt hier nicht von Falltraining, ne, aber ich zeige das denen schon und deshalb auch mit den Luftkissen, finde ich, man sollte halt mit möglichst wenig Trieb ranführen, weil meistens, wenn sie dann später, dann ist ja, wenn sie den Ball hinterher rennen, wenn sie mit dem anderen spielen, da ist so viel Geschwindigkeit, so viel Trieb, da können die nicht mehr auf ihren Körper achten. Aber wenn der Körper schon weiß, wie er darauf reagieren soll, ist das der Vorteil. Das heißt, er muss es aber in der Situation lernen, wo halt nicht so viel Trieb und nicht so viel Geschwindigkeit auch dahinter steht. Und da schaue ich schon auch mal, ich mache mir da gar nichts, wenn der Welpe von einem, was sind die normalen Luftkissen, 4-5 Zentimeter da irgendwie mal auf die Seite kippelt oder so. Wo ich jetzt nicht so der Fan bin, ich schaue tatsächlich schon auf den Untergrund. Also wenn das auch auf einer Wiese passiert, du kennst ja auch, ich habe diese Mini-Agi-Geräte bauen lassen, haben auch alle, oh, die sind was, 20 Zentimeter hoch und wenn sie da mal runterpurzeln und was weiß ich. Ich habe das ja auch denen nicht mit 2 Wochen reingestellt, wo sie gerade laufen lernen, sondern da haben die ja schon Übungen gemacht, da waren die schon aktiv, da konnten die schon laufen, hatten schon ein bisschen Körpergefühl und alles. Und dann finde ich das schon in Ordnung, dass sie auch mal fallen und auch mal lernen, wie sie sich abfangen müssen. Was dann halt super interessant war, je mehr die das gemacht haben, umso besser hast du gesehen. Jetzt hast du gedacht, oh, jetzt fällt er irgendwie oder plumpst auf die Seite. Nee, der hat sich wieder verfangen, weil er wusste irgendwie, ah, okay, wenn ich jetzt das und die Muskeln, und dann ist er hinten abgestürzt und davor ist er halt dann, sag ich mal, fast gekugelt. Und dann ist er hinten runter und plötzlich stand er aber nur hinten unten und halt vorne oben. Wo ich dachte, boah, krass, der Körper hat jetzt sofort gewusst, jetzt muss ich da ein bisschen mehr Spannung reinbringen und dann geht nicht meine ganze Körperachse aus dem Gleichgewicht, sondern dann stehe ich halt einfach nur mit dem Hinterbein unten. Aber entscheidend ist halt für mich dann der Untergrund, wo die das lernen. Ich finde das jetzt halt nicht so schön, wenn die das halt auf Asphalt oder geteert oder Kies oder Stein lernen, ne? Und dann ist halt auch, wenn sie im Garten rumrennen und da gibt es eine Abstufung, okay, fein, aber was ist unten? Ist da halt dann auch wieder Fliesen oder gepflastert oder sonstiges oder ist da halt Blumenerde mit ein bisschen Wiese und sowas, wo selbst wenn sie mal runterspringen und fallen, wo sie ein bisschen weicher landen. Also von daher packe ich die da nicht in Watte, aber das war auch ein Lernprozess tatsächlich. Beim A-Wurf war ich da noch ein bisschen vorsichtiger. Erst gegen Ende war ich da entspannter. Jetzt war ich da von Anfang an schon so ein bisschen entspannter, dass ich gesagt habe, das läuft ja alles sehr kontrolliert hier erstmal ab und später, wenn das dann auch wild zugeht, weil ich ja nicht den ganzen Tag nur im Welpenauslauf sitze, da traue ich den einzelnen Hundekörpern zu, dass die das eigentlich regulieren können. Und wir hatten ja Gott sei Dank dann auch echt nichts, wo irgendwie ein Hund ständig gelahmt hat oder die Pfote hochgehoben hat, obwohl es manchmal sehr wild dazu ging. Und für später halt auch für Sport oder einfach für sportliche Aktivitäten, nennen wir sie jetzt so, kann ja auch für mich das Fahrradfahren, Ballspielen mit dem Hund auch schon Sport, finde ich das schon wichtig, dass der Körper lernt, wir in jeder Situation, die vielleicht auch eine Abweichung von der Norm ist, was die Beweglichkeit angeht, zu lernen zu reagieren, die Muskeln anzusteuern, die Gelenke zu stellen, dass nicht jedes Mal halt eine Blockade passiert oder eine Fehlstellung oder ein muskulärer Hartspann, weil die Muskulatur zu arg reagiert, weil sie denkt, da passiert jetzt irgendwas. Und deshalb lassen wir das schon auch zu und machen wir bei den Übungen schon auch mal, wenn die auf dem Luftkissen sind, dass wir bewusst, wenn sie jetzt auch schon ein bisschen mehr zur linken Seite, dann kippeln sie und dann liegen sie halt mal auf dem Luftkissen. Und, was ist daran schlimm, ich stehe ja auch noch an der Seite und dann rappeln die sich da wieder hoch. Und aber dann bringen wir das schon auch mal so ein bisschen ins Wackeln und ins Ungleichgewicht, dass sie das mal so ein bisschen lernen.
Ist jetzt ein bisschen physiolastig, aber ist ja nicht schlimm. Wir verbinden da ja einfach deine beiden... Ja, also dein Beruf mit deiner Tätigkeit als Züchterin. Gibt es Studien oder hast du irgendwie ja, Wissen darüber, ab wie vielen Tagen oder Wochen ist so ein Hundekörper überhaupt dazu in der Lage, das bewusst zu steuern oder wahrzunehmen oder dann so ein Bewegungsmuster abzuspeichern?
Puh, also müsste ich jetzt lügen. Ich habe jetzt auch nicht alle Studien gelesen, vor allem gerade im englischsprachigen und im amerikanischen Bereich gibt es total viele Studien. Da ist ja Hundephysio auch wirklich ein Studium, was gemacht wird und alles. Das müsste man jetzt alles nochmal durchwälzen. Das Einzige, was ich jetzt auswendig aus dem FF weiß, ist, dass halt ein Welpe erstmal noch nicht den Schmerz zuordnen kann. Das heißt, dass wenn ihm was wehtut, während der andere Hund schon weiß, ah, okay, das ist meine linke Vorderpfote oder so, weiß der Welpe das noch nicht. Die können da, sind in ihrer Körperwahrnehmung da noch, in, ja, auch hier Anführungsstrichen auf, noch so schlecht, dass die noch nicht zuordnen können, wo tut es weh. Die merken oft einfach nur, das ist unangenehm oder das tut weh, auch beim Impfen, aber die wissen jetzt nicht, da der Stich am Hals tut praktisch weh. Von daher ist so Schmerzempfinden so bei den Welpen ein bisschen was anders. Das habe ich mal darüber gelesen. Aber jetzt mit dem Bewegungsmuster her, weiß ich nicht. Einmal habe ich nur auch mit einer anderen Hundephysiokollegin geredet, dass es ganz krasse Unterschiede, und das hat sie messbar auf ihrem Laufband, wo sie ja diese Welpentests und alles macht mit Drucksensoren, also auch nicht eigenes Empfinden, wie denke ich, wie der Hund läuft oder wie verhält sich der Hund nach meinem Empfinden, sondern wirklich schwarz auf weiß, das sagt einfach, der Computer spuckt das, die Sachen aus, dass Hunde, die von klein an, also wirklich von 8., 9. Woche, so ein bisschen motorisch mehr gefördert werden, sage ich mal, mit Luftkissen, unebenen Sachen, ein paar Übungen, dass die vom Bewegungsapparat und von der Stabilität um einiges besser sind. Und das ist wirklich messbar, als wenn man halt einfach gar nichts macht. Auch hier, ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt sicherlich von der Genetik auch her, der eine ist koordinativ besser veranlagt, der andere weniger. Aber selbst der weniger veranlagt ist und ich mache Übungen mit dem, kann der besser sein als einer, der einfach nur genetisch gut veranlagt ist. Weil die Stabilität, die Körperachse, die Körperwahrnehmung, wie die auffußen auf dem Laufband, also wie sie dann auch laufen und vor allem, wie die sich halten können, das muss bei ihr messbare Unterschiede machen. Da ist sie immer sehr erstaunt. Und einmal durfte ich es live miterleben. Da haben wir auch einen Wurf zusammen angeschaut. Und wir haben die Hunde so auf die Glasplatten gestellt, aber mehr, um so zu schauen, wie belasten die von den Pfoten, haben das von unten angeschaut. Und da war es super interessant, dass mit einem Welpen wurde sehr, sehr viel Physio gemacht. Also, was heißt viel? Jeden Tag zwischen 1 bis 3 Minuten über Luftkissen spazieren, mal sitzen, solche Sachen machen. Und mit dem anderen wurde halt so gar nichts gemacht. Einfach normales Gassi gehen, mit denen in den Alltag nehmen. Und der, wo trainiert worden ist, der ist auf der Glasplatte gesessen, gestanden, gelegen und hat sich keinen Millimeter bewegt, weil der ganze Körper war angespannt, die Muskeln waren aktiv. Und der andere ist ständig weggerutscht. Also dem sind ständig die Pfoten weggerutscht, weißt? Der hat so dran gesessen, dann sind ihm die Vorderpfoten weggerutscht. Dann ist er gestanden, dann sind ihm hinten die Hinterpfoten so weit weggerutscht, dass er sich neu korrigieren musste im Stand, weil der anscheinend gar nicht diese Stabilität und diese Körperachse hatte, um sich auf dieser sehr, sehr spiegelglatten Fläche ausbalancieren zu können. Und das habe ich tatsächlich live schon gesehen.
Krass. Daran jetzt angegliedert die Frage und dann switchen wir gleich aber auch wieder ein bisschen zurück zu den Welpen. Kann ich, wenn der Welpen mit 8 Wochen hier bei mir einzieht, auch durch ein falsches Training dafür sorgen, dass es schlechter wird, als es laut seiner Genetik geworden wäre, wenn ich nichts gemacht hätte? Oder geht dieses Spiel nur in die Verbesserungsrichtung, aber quasi bei seiner normalen genetischen Vererbung wäre immer Schluss und ich kann es nicht schlimmer machen?
Leider nein. Ich glaube, es gibt wenig Sachen, die wohl nur in die gute Richtung gehen. Also natürlich, ich kann auch, wenn da genetisch einfach was ist, ich nehme jetzt mal ein Beispiel raus, Bindegewebe, schwaches Bindegewebe, dann kann das tatsächlich in die schlechte Richtung gehen, dass der Hund durch zu viel Training und ständig dieses Ausgleichen, der kann das gar nicht von seinem Bindegewebe ausgleichen, geht dann ständig in die Durchtrittigkeit rein, aber auch hier nicht nur durch die Füßeübung, sondern zum Beispiel vier Hunde, die wohl ein schlechtes Bindegewebe haben und spielen von Welpe an Ball oder viele springen so auf den Ball drauf. Da kann ich echt auch eine Durchtrittigkeit schlimmer machen, anstatt dass sie gewesen wäre, wenn ich das halt nicht mache. Hat man, da habe ich tatsächlich mal was Englischsprachiges gelesen, mit sehr, sehr schweren Hunderassen, so Bordeaux-Docken alles, Mastiffs und so, die hat man dann auch auf diese Bälle gestellt und bei denen ist es immer schlechter geworden, weil die so viel Eigengewicht hatten und noch zu wenig Muskulatur, um das zu stabil zu halten und auch das Bindegewebe war noch gar nicht so weit und die sind dann eher in eine schlechte Position gegangen. Jetzt waren die Gott sei Dank gut therapeutisch überwacht, dann hat man das sofort erkannt und hat gesagt, okay, du machst jetzt mal echt 1-2 Monate gar nichts mit denen. Und dann fangen wir wieder an oder wenn du Übungen machst, dann wirklich gezielte, hier machst du viel bitte mit Isometrie und solche Sachen und deshalb finde ich schon mal wichtig, so einen Welpen einmal einem Therapeuten vorzustellen und individuell, was passt denn für meinen Hund, kann der eine Hund gleich mit 2 Minuten einsteigen, mit dem anderen vielleicht erst 30 Sekunden, der andere packt vielleicht schon 3 Minuten, wie ist der denn muskulär aufgestellt, wie bewegt er sich, hat der überhaupt eine gute Körperwahrnehmung, also da bin ich halt immer ein Fan von individuellen Sachen. Zum Beispiel jetzt auch in unserer Welpengruppe habe ich halt eine Anleitung jetzt reingetan. Wie gesagt, im Welpenpaket war ja ein Luftkissen und Nahrungsergänzungsmittel gleich mit dabei. Und dann habe ich ein Video gedreht mit einem Welpen, der noch da geblieben ist und habe dann den aufs Luftkissen gestellt mit allem, was sie daheim hatten, genau das Gleiche und nur Übungen gezeigt, was momentan die nächsten Wochen praktisch gemacht werden soll mit einer Anleitung, wie oft, wie lang und auch reingeschrieben, filmt es doch mal gerne mit euren Hunden ab. Vielleicht habe ich ein bisschen Handlingsverbesserungsvorschläge oder vielleicht motiviert es auch die anderen, da irgendwie was zu machen. Manchmal schleichen sich ja doch Fehler ein. Für mich ist es mein alltäglich Brot, für viele ist es vielleicht Neuland. Einfach, dass wir da im Kontakt sind und so nach 4 Wochen stelle ich dann das nächste Video ein, dass man auch wieder weiß, ah, was kann ich denn jetzt ein bisschen mehr machen.
Ja, wir müssen da jetzt doch bleiben, Miri, weil jetzt die nächste Frage in meinen Kopf geschossen. So einen gängigen Satz, den ich richtig oft höre, Welpen hochhungern. Und jetzt hast du mir aber gesagt, und das macht ja auch total Sinn, wenn ich Muskelmasse aufbauen möchte, muss der Hund logischerweise Masse besitzen, aus der er Muskeln generieren kann.
Ja, genau. Also erstens bin ich kein Fan, die Welpen hochhungern zu lassen, weil ich auch finde, dass ein Welpe immer ein bisschen eine Reserve braucht, du kennst es bestimmt auch, die haben Durchfall und nach 2 Tagen sehen die aus wie ein Skelett. Ne? Also ein bisschen braucht er schon eine Reserve, dass wenn er mal irgendwie was Falsches erwischt oder jetzt auch momentan, es hat über 30 Grad, das müssen die Organismen der Körper erstmal verpacken. Und von daher finde ich es dann schon gut, dass der Hund ein bisschen Reserven hat, aber zu fett ist halt auch nichts. Also wenn gar keine Taille mehr zu sehen ist, dann finde ich das halt auch schlecht, weil dann geht das halt wieder auf die ganzen Gelenke und weil halt einfach noch nicht die Muskulatur vorhanden ist. Und gerade wenn dann noch mit denen Sport gemacht wird, schnelle Bewegungen, das kann der Hundekörper dann durch diese, jetzt ganz einfache Physik und Mathe, ne, diese Geschwindigkeit und dann diese Masse, was da dann an Scherkräfte auf die Gelenke kommt, das ist halt dann auch nicht mehr so ganz cool. Aber wie du auch sagst, damit der Hund überhaupt Muskulatur aufbauen kann, braucht er halt einfach auch seine Reserven. Der braucht einfach dann auch ein bisschen mehr, damit das umgewandelt werden kann. Und deshalb finde ich das mit der schwierigsten Sache, einen Hund oder gerade einen Welpe eigentlich gesund vom Futter auch groß werden zu lassen, dass er weder zu viel hat, noch zu wenig hat mit dem Aspekt, er sollte Muskulatur aufbauen können, aber auch nicht so viel, dass das wieder zugunsten der Gelenke geht im negativen Sinn.
Das heißt, wie machst du das? Hast du für deine dann so eine gewisse Grammzahl und wiegst es ab oder guckst du den Hund jeden Tag an und überlegst dann, wie viel gut sein könnte oder passt du es sogar dem an, was du mit den Hunden vorhast zu machen, wenn es mehr Aktivität gibt, mehr Futter? Wie handelt ihr das?
Ja, tatsächlich so ein Mix zwischen so dem ersten und dritten, was du gesagt hast. Abwiegen tue ich eigentlich gar nicht, weder bei unseren Großen noch bei den Welpen, sondern es geht immer nach Optik. Wenn ich, und da waren, weiß Gott, schon Tage dabei, wo ich dachte, boah, jetzt schießen sie alle, jetzt werden sie mir alle zu dünn, dann gibt es da ein bisschen mehr. Und dann gab es wieder einen Tag, wo ich dachte, okay, die haben jetzt alle viel auf den Rippen, ne? Nicht zu viel, aber genügend, dass ich sage, da gibt es einfach dann ein bisschen weniger, aber abwiegen nicht, sondern erstens anpassen, was mache ich mit denen Und das ist auch bis heute bei den Großen so. Wenn ich viel mit denen trainiere, wenn ich viel vorhabe oder gemerkt habe, ich habe jetzt den Tag viel mehr gemacht, als ich eigentlich auch geplant hatte, dann gibt es halt einen Ticken mehr. Und wenn ich sage, boah, heute sind die eigentlich den ganzen Tag nur rumgelegen, es war viel zu heiß, die waren fast den ganzen Tag nur in der Wohnung, morgens, abends halt ein bisschen draußen, aber sonst nichts, dann gibt es halt auch mal tatsächlich ein bisschen weniger. Und da gehe ich ganz, ganz viel nach der Optik, dass die Rippen dürfen für mich nicht sichtbar sein und die Beckenknochen nicht rausstehen, aber es muss trotzdem eine Taille vorhanden sein. Also da, und da passe ich jeden Tag eigentlich neu an. Ich bin jetzt aber keiner, wo sagt, wenn die Welpen zum Beispiel Übungen machen, dann wird das vom Futter abgezogen, weil ich sage, da sind wir jetzt genau in dem Thema, wo du eigentlich gefragt hast, wenn ich mehr mache, dann braucht der Organismus auch mehr, weil er mehr verbraucht und mehr verstoffwechselt. Und deshalb wird das bei uns nicht abgezogen vom Futter, sondern sie haben eine Mehraktivität gezeigt, also hat auch der Körper und sie sich mehr verdient.
Okay, noch eine Frage, und das zählt natürlich auch hier, ne, was du nicht beantworten willst, beantwortest du nicht. Alles fein, weil wir jetzt ein bisschen weggehen von diesem reinen Wurf hin zu doch schon übergeordneten Themen. Wie stehst du zu so Sachen wie mit den Welpen dann Ohren kleben und, damit sie irgendwie so aussehen, wie wir gerne hätten, dass sie aussehen?
Lehne ich mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster, aber du kennst mich auch, ich bin da einfach ein sehr ehrlicher Mensch. Und dann sage ich da einfach auch, ich finde, man muss da ein bisschen abwägen. Wenn man jetzt Ohren klebt, gibt es einfach noch keine Studien, wie stark ist das vererbbar. Was ich völlig dagegen bin, wenn der Hund, jetzt nehmen wir gerade den Mali raus, weil es aktuell ist, der hat komplette Knickohren, die stehen wirklich wie Fahrradlenker zur Seite. Und die werden dann geschient und getaped und da wird was eingeklebt und was weiß ich, damit die irgendwie stehen. Aber eigentlich, sobald der Hund müde wird, kippen die eh wieder zur Seite. Da sage ich, nicht umsonst hat einfach jede Rasse so seinen Standard. Und dann muss man halt überlegen, ist das eine Verbesserung jetzt für diese Rasse oder nicht? Und bei Mali ist ja so, wenn die wirklich Knickohren haben oder nur ein Knickohr haben und keine zwei Stehohren, sollte der Hund nicht zur Zucht zugelassen werden. Ja. Und das, denke ich, ist immer so ein Eigenappell an einen selber. Möchte ich die Rasse verbessern oder nicht? Wenn da jetzt aber so ein Knick ein bisschen drin ist und du merkst, okay, der Körper braucht einfach jetzt ein bisschen Hilfe und ich mache da jetzt einfach keine Schiene, kein richtig festes Kunststoff, wo ich mit Sekundenklebe reinklebe, sondern ich mache da, keine Ahnung, ein Tesaband rum, ne, und fütter Nahrungsergänzungsmittel, was er für seine ganzen Knorpel, Bindegewebe und Gelenke eh gut verstoffwechseln kann. Und damit steht es dann ganz, finde ich, kann man das gut verantworten, weil man dem Körper ja eigentlich nur in die richtige Richtung geholfen hat. Oder genauso wie die Ohren kraulen, habe ich selbst bei den Welpen gemacht. Wenn ich gesehen habe, oh, die fangen an zu stehen, dann habe ich denen auch die Ohren so ein bisschen massiert, um da den Knorpel anzuregen. Die werden mit Sicherheit auch so gestanden. Ich mache das einfach intuitiv, weil ich sage, den Körper in die richtige Richtung mit einzulenken. Und wenn der das dann annimmt, was ist daran schlimm? Aber wenn es halt jetzt wirklich ganz massive Sachen sind, wo ich sage, okay, sonst wird das halt irgendwie gar nicht gehen, wie kenne ich halt leider auch. Ein Hoder, der zweite Hoden hat sich nicht ganz abgesenkt und dann hat man halt operativ nachgeholfen, dass der halt dann im Hodensack tatsächlich landet, damit der Hund halt seine Zuchtzulassung bekommt. Da sage ich jetzt, puh, das wäre jetzt für mich was Gesundheitliches. Da würde ich jetzt tatsächlich unseren Welpenkäufern raten, dann lass doch den zweiten Hoden rausmachen, dass der da keine Probleme macht. Aber dann kann der Hund halt nicht in die Zucht. Also das muss jeder dann irgendwie ein bisschen mit seinem Gewissen vereinbaren. Ich finde, alles, was man dem Körper in die richtige Richtung steuert und anregt, machen wir ja auch nichts anderes wie in der Physiotherapie. Ich sage ja auch, ich hätte gern, dass diese Muskeln stärker werden. Aber das ist ja nur zur Gesundheitsverbesserung, ohne dass ich jetzt am Äußeren was ganz stark verändere, was der Körper wahrscheinlich auch nie alleine hinbekommen hätte. Da denke ich, ist auch oft so die Geduld eine Sache. Ne? Ist man geduldig genug, um da warten zu können, oder hilft man halt manchmal vorher schon mit?
Cool, Miri, das war ein cooler kleiner Seitenausflug. Kommen wir aber zurück. Es stand noch eine schwierige Sache an, nämlich dann die Abgabe der Welpen, die noch da waren.
Genau, am Freitag sind dann drei weitere Welpen praktisch ausgezogen. Die letzte ist die Mini-Bi, die Frau Orange. Die zieht jetzt kommenden Montag praktisch zu unseren Berlinern Freunden. Die bleibt in unserem Mitbesitz, das heißt 50% bleibt sie bleiben wir Besitzer, 50% unsere Freunde. Somit wird die, wenn sie gesund ist und hoffentlich alles passt, und auch von der Optik, Wesen und von der Leistung her, was ein Malinois einfach ausmachen sollte, die drei Sachen unserer Meinung nach, darf sie dann hoffentlich mal einen Wurf auch hier bekommen. Und deshalb bleibt die bis Montag. Die anderen drei sind jetzt am Freitag praktisch ausgezogen. Und da war der Ablauf eigentlich wie bei allen anderen auch, was ich ja schon mal erwähnt habe, wie so die Reihenfolge bei einer Abgabe bei uns ist. Und was aber für mich da vielleicht als Reflexion sehr interessant war, ist, dass mir tatsächlich, obwohl ich alle, also ich finde einfach, es war ein gigantischer Wurf. Wir haben da echt den Nagel auf den Kopf getroffen, sowohl optisch als auch vom Wesen, als auch vom Fressen, von der Arbeitsbereitschaft. Also da bleiben, glaube ich, echt wenig Wünsche offen. So, jetzt muss man natürlich auch schauen, wie sie sich entwickeln. Aber auch nicht nur, dass wir das gesehen haben, sondern wir haben einfach dieses Feedback von den Welpenkäufern, von sämtlichen Freunden, Bekannten, die Welpen sehen, auch jetzt, wo sie in den neuen Familien sind, von dem Umfeld. Also deckt sich das eigentlich mit unserer Ansicht sehr. Und trotzdem ist mir bei dem einen immer ein bisschen schwerer gefallen, den in die neuen Hände zu übergeben, als bei den anderen. Also das fand ich, hätte ich niemals gedacht. Ich habe gedacht, am Anfang, ich heul bei jedem wie ein Schlosshund. Und und es war aber echt der eine, wo ich gesagt habe, boah, da fällt es ein bisschen leichter. Und beim anderen, wo ich gedacht habe, oh nein, was habe ich da nur getan? Lustiger, also mehr aus dem Spaß heraus, ne, aber wie man ja immer sagt, bei jedem Spaß ist so ein bisschen Ernst dabei, habe ich einer sogar schon wieder angeboten, den Welpen zurückzuverkaufen, wenn sie irgendwie nicht zufrieden ist oder der Welpe ihr zu anstrengend sei. Ich würde am gleichen Tag noch hinfahren und den Welpen holen und ihr das Geld mitbringen oder sogar mehr dafür bezahlen. Wo ich gedacht habe, ja, danach lachende Smileys und so, aber so im Endeffekt würde einer schreiben, würde ich mich fast freuen, wieder irgendeinen Welpen zurückzubekommen, so dumm wie es klingt. Aber nein, man ist ja froh, wenn man ein tolles Zuhause hat. Und also die sind alle gut aufgehoben, die sind alle super happy. Aber trotzdem interessant. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil beim ersten Wurf war es halt bei jedem gleich schwer, den ich irgendwie verabschiedet habe, oder fast noch schwerer. Gut, da ist die Amila geblieben, aber trotzdem war es bei den Rüden ganz, ganz schlimm für mich. Und jetzt war es halt bei dem einen, wo ich echt gedacht habe, ja, das ist okay, das ist irgendwie krass, aber es ist okay. Da muss ich halt jetzt nur mal kräftig schluchzen. Und beim anderen habe ich gedacht, super, jetzt kann ich gleich mal ins Bad gehen und mich neu schminken hier.
Verrückt. Zwei Fragen, Miri. Die eine Frage, magst du mal erklären für die, die nicht wissen, was das heißt, im Mitbesitz bleiben? Also ist, ne, wenn man jetzt sagt, 50% ist natürlich nicht so, dass dem einen irgendwie Kopf und Vorderfüße gehören und dem anderen Hinterläufe und Schwanz. was heißt das?
Also Mitbesitz, ich glaube, das regelt jeder Züchter so ein bisschen für sich. Wir haben das auch im Vertrag dann alles niedergeschrieben. Bei uns ist ein Mitbesitz 50%, dass wir einfach mit Anrecht auf diesen Hund haben. Das heißt, auch wenn Entscheidungen anstehen, wie der Hund wird operiert, was wird gemacht, natürlich auch was die Kosten angeht, mit Versicherungen, mit Futter, mit Ausstellungen, da zahlt jeder eigentlich tatsächlich immer die Hälfte, und es wird aber auch zusammen entschieden, was mit dem Hund gemacht wird, gerade halt hauptsächlich in Situationen, wo halt irgendwas jetzt, sagen wir mal, nicht ideal läuft oder nicht gut läuft oder der Hund sich verletzt, aber halt auch, zu welcher Ausstellung gehen wir, wann machen wir die Zuchtzulassung, dass wir immer mit ein Entscheidungsrecht oder ein Bestimmrecht für diesen Hund haben. Und dass halt auch der einfach dann für uns mit gesichert ist, dass wir mit ihm weiter züchten können, wenn der Hund halt auch gesund ist. Und unter Zuchtrecht verstehen wir, dass alle Entscheidungen, was den Hund angeht, obliegt dem Besitzer. Also der kann mit dem Hund praktisch, blöd gesagt, machen, was er möchte. Aber wir behalten uns ein Zuchtrecht auf 1 bis 2 Würfe. Das heißt, auch wenn da diese Welpe dann irgendwann gesund ist von den Gesundheitsergebnissen und die Zuchtzulassung macht und, dann haben wir ein Recht darauf, mit dem Hund mal 1 bis 2 nach Absprache Würfe zu machen, wenn das nicht in irgendwie eine sportliche Karriere mit eingreift. Aber ansonsten zahlen wir da jetzt kein Futter mit, keine OP-Versicherung, oder da wird jetzt nicht gefragt, du, wir würden gern das mit dem Hund, oder was heißt auch gefragt, kommuniziert die ganze Zeit, ist das für euch okay, ist das nicht okay, sondern halt lediglich mit diesem Wurf. Was wir da toll finden, dass wir haben ja tatsächlich jetzt praktisch 2 Hündinnen ein Zuchtrecht drauf, so haben wir die schon abgegeben und das vorher geklärt, und die Minibi halt im Mitbesitz. Und was auch ganz schön ist, weil gerade die eine Besitzerin sagt, sie hätte gern mal, wenn alles passt, auch hier wieder ihre Anforderungen, genauso wie bei uns, Wesen, Leistung und Gesundheit. Wenn das alles passt, würde sie gern die Zuchtzulassung machen und gern ausstellen gehen, mit ein bisschen Anleitung von uns, aber sie wird es gern selber machen. Bei der Mini-Bee zum Beispiel gehe ich ausstellen, ich werde die Zuchtzulassung machen und diese Sachen, also das ist schon mal der erste Unterschied. Und beim Zuchtrecht ist dann halt wirklich, die Hündin kommt dann hauptsächlich zum Wurf zu uns, aber hier sind wir im sehr engen Kontakt und die Besitzerin hat den Wunsch geäußert, was wir sehr schätzen, auch dieses Vertrauen, was da uns gegenübergebracht wird. Ich finde es halt auch nicht so schön, dass die Hündin nur für diesen Wurf kommt. Und sonst sind wir eigentlich ein fremdes Rudel, fremde Menschen, fremde Umgebung, sondern sie hat diesen Wunsch geäußert, dass wir in so engen Kontakt bleiben, dass die Hündin uns über die nächsten Jahre sieht, dass ruhig mal die eine Woche hier im Urlaub ist oder wir fahren ein Wochenende hoch zu ihr, verbringen dann Wochenende mit ihr zusammen, machen uns da ein paar schöne Tage. Der Hund geht mit uns im Rudel mit spazieren, kennt uns als Menschen, also dass wir keine fremden Personen halt und auch unsere Hunde keine fremden Hunde für diesen Hund sind. Und klar, bei unseren Berlinern Freunden ist es halt sehr einfach, weil wir uns sehr oft im Jahr sehen. Aber gerade, wo so ein Zuchtrecht drauf besteht, finde ich das ganz, ganz schlimm, wenn die Hündin einfach nur für einen Wurf irgendwo rausgerissen wird und dann eine tolle Mama sein soll, aber eigentlich gar keinen Bezug zu dem Ganzen hat.
Cool. Und die zweite Frage, du hast es eben so ein bisschen, wie du gesagt hast, als Witz formuliert, aber wie geht ihr als Züchter damit um, wenn jetzt einer schreiben würde, ne, weiß ich nicht, meine persönlichen Umstände haben sich total verändert, ich muss diesen Hund abgeben, zurückgeben, wie auch immer. Seid ihr dann die Ersten, wo dieser Hund wieder hinkommt oder wie handhabt ihr sowas?
Genau, das ist auch im Kaufvertrag bei uns geregelt, dass kein Verkauf an Dritten ohne uns praktisch auch hier nicht gern gesehen wird, sondern dass wir eigentlich immer die erste Anlaufstation sind. Viele sprechen von diesem Vorkaufsrecht. Da kann es jetzt drüber streiten, ob es das gibt und ob das rechtlich alles so fein ist oder nicht. Deshalb haben wir das ein bisschen netter formuliert und einfach gesagt, ja, wenn der Hund in den Verkauf soll, dann würden wir da gerne informiert werden und halt, dass einfach so ein Verkauf an einen Dritten ohne unser Wissen eigentlich nicht so gern gesehen ist. Und da glaube ich aber, dass mehr der Schlüssel einfach, wenn man ein gutes Verhältnis zu den Besitzern hat von den Welpen, glaube ich, ist man automatisch so oft die Ansprechperson und ist ja auch so eine Vertrauensperson. Und dann ist das was ganz anderes, wie wenn man eigentlich denkt, oh, die geht mir total auf die Nerven und eigentlich sind die mir total unsympathisch. Und eigentlich will ich auch gar nicht, dass die das wissen. Also stelle ich den Hund hier irgendwo in eine Internetplattform rein und hoffentlich sehen sie es nie, sondern dass das ja eher ein gutes. Und das sagen wir zu jedem vom ersten Mal, wenn ihr kommt. Das ist für uns nie eine Schwäche, wenn ihr irgendwie, wie du sagst, die Lebensumstände ändern sich und nicht nur, weil der Hund vielleicht mit 6 Monaten noch nicht vollen Griff hat oder noch nicht eine komplette Unterordnung durchläuft, sondern wenn diese Lebensumstände, die können sich bei jedem ganz schnell ändern und ganz viele wollen das auch nicht mehr. Steht uns halt nicht alles in der Macht, das zu lenken. Und das sind wir jederzeit und nicht nur die ersten 6 Monate oder das erste Jahr, sondern bis der Hund eigentlich das Zeitliche segnet oder bis dieser Lebensumstand hoffentlich bei niemand kommt, aber wenn er eintritt, sind wir immer die Züchter und wir sind immer für euch da und ihr dürft jederzeit diesen Hund bringen. Und wenn der Hund halt 9 oder 10 ist, nehmen wir den Hund immer zu uns, weil ich glaube, das hat man jetzt über die Folgen gemerkt. Es ist weitaus mehr wie einfach Mallis züchten für uns. Es ist Herzblut, es ist eine Herzensangelegenheit. Und wir sind die ganzen nächsten Jahre da und wir finden dann immer eine Lösung, ob wir dann immer den Hund behalten bei unserem Rudel oder halt sagen, okay, wir haben ja doch auch noch Familie drumherum, die sich sehr für Hunde begeistern kann und wir sagen, wir suchen da irgendwie vielleicht nochmal ein schönes Plätzchen für den Hund. Das kann ich jetzt alles noch so nicht garantieren und sagen, aber da wären wir auch sehr, sehr verbunden, wenn da halt immer diese Ehrlichkeit und diese Vertrauen von beiden Seiten kommt und man dann einfach sagt, es ist halt jetzt so und dann nehmen wir tatsächlich jeden Welpen praktisch zurück, wenn das so sein oder eintreffen sollte.
Sehr, sehr krass, Miri. Sehr, sehr ehrliche Antworten von dir. Nicht nur heute, sondern wirklich über alle Folgen hinweg. Und ich habe jetzt im Zuge unseres Projektes hier echt nochmal nachgeguckt. Ich habe kein vergleichbares Format gefunden, wo ein Züchter über diesen langen Zeitraum so detaillierte und ehrliche Einblicke in seine Zucht gewährt. Dafür einfach jetzt an der Stelle schon mal vielen, 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 vielen Dank, weil ich glaube, es ist ein unheimlicher Mehrwert. Ich habe es sehr genossen, dir da Woche für Woche zuhören zu dürfen und da wirklich sehr, sehr tief mit eintauchen zu dürfen. Und gefühlt sind es auch ein bisschen meine Welten.
Das freut mich, dass es dir auch gefallen hat. Mir hat das auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin natürlich auch super gespannt, was irgendwie da als Feedback kommt. Und ich finde auch, man muss ja auch nicht alles gut heißen und man muss nicht das alles nur abfeiern. Das war ja eigentlich auch so unser Ziel, einfach mal so einen Einblick zu bekommen, weil wir haben ja auch schon vorab so ein bisschen mal rumgeschaut und man bekommt es nicht. Und selbst habe ich auch ja dieses Feedback von unseren Welpenkäufern bekommen, die wo schon von vielen anderen Züchtern, auch von anderen Rassen, jetzt nicht nur Mali, sondern das heißt der deutsche Schäferhund, ein Aussehen, Labi, auch von FCE-Züchtern, aber wo halt auch das gar nicht so erlebt haben, wie wir das halt in diesem Umfang machen. Und das ist ja einfach auch schön, dass man da vielleicht mal ein bisschen neue Einblicke bekommt und sich das einfach mal anhören kann. Und dann kann ja jeder sich da eine Meinung bilden. Aber ich bin natürlich auf Feedback und die Reaktion und so auch total gespannt.
Sehr gut. Miri, letzte Frage. Der letzte Welpe wird am Montag ausziehen. Was sind dann deine letzten Schritte als Züchterin auf diesen Wurf bezogen? Also außer euer Haus wieder als Haus herstellen und alles am Welpenspielplatz abzubauen.
Ja, also tatsächlich kann ich jetzt für uns sprechen, für Andi und mich. Für uns endet es hier jetzt nicht mit dem Wurf, sondern wir hoffen auf einen weiteren Kontakt. Unsere Gruppe ist echt noch schön aktiv. Jeder stellt Bilder rein. Ich weiß auch, dass es am Anfang immer noch mehr ist. Dann wird es mit der Zeit weniger. Aber wir haben allen eigentlich schon versprochen, dass es ein Welpentreffen in einem Jahr gibt, wo wir versuchen, tatsächlich nochmal dieses Bild so ein bisschen vom Wald, wo es jetzt mit den 7 Welpen gibt, mit den 7 Zwergen nachzustellen. Für mich endet hier meine Arbeit gar nicht. Wie du sagst, vielleicht im Haus, ja. Aber was die Betreuung angeht, ist es nach wie vor. Ich werde immer mal wieder, wenn halt mal Monate nichts kommt, werde ich mal wieder nachfragen. Ich werde die Gruppe aufrechterhalten, gerade durch die Mini-Bee, die ich ja viel dann sehen werde, werde ich da immer wieder Sachen posten. Und dann stehen ja mal die ersten Ausstellungen an. Da haben viele Interesse tatsächlich gezeigt. Dann werde ich da mal schauen, dass man vielleicht, wer Lust hat, sich zu einer Ausstellung trifft. Vielleicht mal, wenn wir irgendwo in der Nähe sind, tatsächlich sind wir schon zu einem jetzt eingeladen worden Richtung Dresden. Die Einladung nehmen wir gerne an, dass man sich da dann trifft, einen schönen Tag oder schöne Tage miteinander verbringt und weiter einfach in der Gruppe, wie ich auch vorher gesagt habe, immer wieder Videos einstellt, was man denn gerade machen könnte. Einfach auch nur Anregungen. Ob man das dann macht, das bleibt jedem selber überlassen und das kann ich ja auch gar nicht mehr kontrollieren. Will ich auch nicht mehr. Man muss, hatten wir ja auch schon oft, man muss einfach auch mal loslassen können und abgeben können. Man muss auch damit leben können, dass der eine sich mehr meldet, der andere weniger. Das ist auch alles okay für uns. Wir haben jetzt nach bestmöglichstem Gefühl einfach die neuen Besitzer ausgesucht, aber meine Betreuung, und so ist es auch jetzt über den A-Wurf, auch da stelle ich immer wieder mal noch Bilder von der Amila rein. Dann hat uns ja auch der Anubis besucht zu dieser Gangwerkentwicklungsstelle. Dann habe ich Bilder von Anubis und Amila reingestellt. Dann habe ich mal so gefragt, ob alles okay ist, wie es denn geht, ob es irgendwie was Neues gibt. Jetzt steht bei uns allen so ein bisschen die BH als nächstes an, dann ist man da im Kontakt, also endet das für mich nicht. Dann wurde mal gefragt, ob man ein neues Halsband irgendwie für den erwachsenen Hund jetzt anfertigen kann und so. Also für mich geht eigentlich die Arbeit oder für uns als Züchter so weit, wie der andere das Gegenüber das auch immer mit zulässt, ohne dass wir jetzt irgendjemand auf die Nerven gehen wollen. Wir wollen da auch nicht penetrant sein, sondern soll einfach ein schöner, lockerer, angenehmer Kontakt weiterhin bestehen.
Sehr, sehr cool, Miri. Wir wollen hier natürlich mit dem Podcast auch nicht penetrant sein, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in regelmäßigen Abständen, weiß ich nicht, 6 Monate, 9 Monate oder, ne, wie du sagst, so wenn die dann irgendwie alle 15 Monate alt sind und man irgendwie anfängt, wirklich zu trainieren oder so, dass wir vielleicht immer noch mal eine Folge wieder reinschieben, um einfach diesen Wurf ein bisschen über den Auszug hinaus zu begleiten und einfach mal zu gucken, was daraus so geworden ist.
Genau, entweder das oder vielleicht, wenn der nächste Wurf ansteht, dass man da sich nochmal, und wenn es nur 1, 2 Folgen sind, einfach um da vielleicht nochmal Unterschiede zu sehen, Vergleiche zu ziehen, sowas ist ja, denke ich, auch immer ganz spannend, weil auch wir lernen ja mit jedem Wurf einfach immer nur dazu.
Ach so, das steht für mich außer Frage, da sind wir wieder eine Woche dabei.
Ja, sehr cool. Kommst
du nicht mehr raus.
Aber auch vielen, vielen Dank natürlich für deine Zeit. Das sieht man oft gar nicht, dass natürlich du dir auch diese Zeit nimmst und einplanst und man trifft sich da. Es geht ja doch immer gleich eine Stunde drauf, allein schon eigentlich mehr mit der Terminfindung. Wann passt für jeden? Auch das sehe ich nicht für selbstverständlich. Von daher vielen Dank auch an dich.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, wenn die neuen Welpenbesitzer hier jetzt noch einmal quasi den Start ihrer Hunde nachverfolgen können und wir so den einen oder anderen vielleicht darüber hinaus noch mitnehmen. Und auch hier an der Stelle sei echt nochmal gesagt, so, ne, du hast es eben schon gesagt, wir freuen uns über Feedback, du dich natürlich in dem Fall jetzt noch mehr als ich, aber ne, lasst es gerne ein bisschen interaktiv werden, schreibt eure Meinung, schreibt eure Sachen dazu, lasst uns irgendwie gerne in den Austausch gehen und schauen, dass wir alle irgendwie immer voneinander profitieren und jeder sich dann genau das nehmen kann, was für ihn irgendwie passt.
Ja, da kann ich dir voll und ganz zustimmen und da bin ich auch ganz deiner Meinung.
Cool, Miri, dann will ich an der Stelle wirklich nur nochmal sagen, vielen, vielen Dank für alles, was du uns geschenkt hast. Vielen, vielen Dank für diese ehrlichen, sehr, 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 sehr tiefen Einblicke, die du uns gewährt hast und dass du uns Woche für Woche mitgenommen hast und diesen kleinen Rackern irgendwie, glaube ich, echt einen sehr, sehr coolen Start ins Leben verpasst hast.
Ja, ich danke dir und danke euch allen, die zugehört haben, vielleicht nur die ein oder anderen Folgen, vielleicht andere, wo von Woche zu Woche alles miterlebt haben, wie Barbie vorm Spiegel aufwächst oder die Mini-Bee sich gegen die anderen durchsetzt. Vielen Dank an euch alle.
Cool. Miri, dir erstmal wieder eine schöne Mehr-Freizeit und wir hören uns.
Wir hören uns. Danke für alles.
Ciao.
Ciao.